Herzlich willkommen zum Podcast Begegnungen im Zentrum.
Queerness ist vor allem, oder der Begriff queer für mich ist gleichzeitig eine Schublade und keine. Das finde ich so schön, dass man sich einer Gruppe zugehörig macht mit dem Begriff, aber sich gleichzeitig innerhalb der Gruppe nicht einer bestimmten Schublade zuordnet. Also es gab eine Zeit, kurz nach meinem Outing, da bin ich in den Raum gegangen und gesagt, hey, ich bin Christian, ich bin queer. Einfach, weil das so eine Überkorrektur war von den Jahren des Versteckens und dann zu sagen, so, und jetzt kann mir keiner mehr was.
Mein Name ist Alissa Arz und das heutige Gespräch führe ich gemeinsam mit Antonia Illig.
Hallo Alissa.
In unserem Podcast Begegnungen im Zentrum möchten wir mit Menschen aus dem Forschungszentrum Jülich ins Gespräch kommen, die wir spannend finden. Nicht wegen ihrer Arbeit, sondern vor allem, weil sie eine interessante Geschichte zu erzählen haben oder sich für ein bestimmtes Thema begeistern. Unser heutiger Gast ist Christian Wagner. Schon während seines Masterstudiums an der RWTH Aachen hat Christian am Institut für Bio- und Geowissenschaften Biotechnologie gearbeitet. Aktuell forscht er dort im Rahmen seiner Promotion in der Arbeitsgruppe Bioprozesse und Bioanalytik. Christian und ich haben uns bei einer Besuchsgruppe auf dem Jülicher Campus kennengelernt und sind dort eher zufällig ins Gespräch gekommen, was mit Christian wirklich eine Leichtigkeit ist. Ich habe ihn als sehr offenen und herzlichen Menschen kennengelernt und war sofort von seiner positiven Art begeistert. Wir haben danach noch öfter gemeinsam an Veranstaltungen teilgenommen und aktuell planen wir zusammen mit weiteren Mitgliedern des Jülicher Rainbow-Netzwerks ein Besuchsformat für queere Studierende. Im Kickoff zu diesem Format sagte Christian, er könne sich nicht daran erinnern, während seines Studiums einem offen queeren Wissenschaftler oder einer offen queeren Wissenschaftlerin begegnet zu sein. Queere Role Models in der Wissenschaft gibt es also wohl nur wenige und genau deshalb freue ich mich sehr, dass Christian sich sofort und auch mit ganz großer Begeisterung bereit erklärt hat, heute mit uns über das Thema Queer in Science zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Bin auch in einer angenehmen Weise angespannt. Also ich freue mich, die ganze Technik ist sehr aufregend und freue mich vor allem auch über so ein Thema sprechen zu können, was mir so nah am Herzen liegt. Vielen Dank.
Bevor wir inhaltlich starten, wir hatten ja ein kleines Vorgespräch und da hast du gesagt, dass Antonia und ich dich heute alles fragen dürfen, ganz ohne Sorge, dass wir in ein Fettnäpfchen treten oder eine blöde oder unpassende Frage stellen. Ich sehe dich schon nicken, also ich nehme an,
genau,
das
richtig.
Gilt weiterhin.
Ja, sehr, sehr gerne.
Okay. Damit wir und vor allem aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch etwas besser kennenlernen, würde ich gerne mit deiner persönlichen Geschichte anfangen. Mhm. Würdest du uns von deinem Coming Out erzählen?
Oh ja, total gerne. Das ist so, dass ich wie viele queere Menschen von meiner Queerness viel früher wusste, als ich es erzählt habe. Man spricht da manchmal von einem inneren Coming-out und einem äußeren Coming-out. Also, dass ich auch an Männern interessiert bin, weiß ich eigentlich schon so seit meiner Pubertät. Ich würde sowas sagen wie 15 oder 16. In Retroperspektive versteht man dann, dass man den Sportlehrer zum Beispiel nicht nur sehr nett fand, sondern vielleicht auch attraktiv so. Hatte aber ja während der Pubertät noch nicht. Ich wollte gerade Mut sagen, aber das ist es, glaube ich, nicht. Aber hatte mich noch nicht so gefunden, dass ich mich wohlgefühlt habe, das meinen Freunden oder meiner Familie mitzuteilen. Und habe das dann sehr lange unterdrückt, also mich nicht dazu bekannt und gedacht, ich habe ja auch Interesse an Frauen. Das heißt, ich kann das einfach so ein bisschen low-key halten und das einfach nicht erzählen. Und das passt schon. Bin auch so durchs Abitur gegangen, durch die Schulzeit und im Studium habe ich dann aber irgendwann gemerkt, dass der Beifang dabei ist, wenn man einen Teil von sich nicht präsent macht, dass man sich sehr stark zu jedem Zeitpunkt im Spiegel anguckt und überlegt, wenn ich das nicht über mich erzählen darf, wie muss ich mich dann verhalten, damit das bloß nicht zutage kommt. Also früher war ich sehr darauf bedacht, mich nicht feminin zu verhalten, also zum Beispiel beim Reden nicht viel zu gestikulieren oder grundsätzlich nicht so einen schrillen emotionalen Ausschlag zu haben, wie ich das heute habe vielleicht. Und habe das dann erstmal ein bisschen für mich behalten und wie gesagt im Studium dann gemerkt, ich merke, dass ich mich nicht ganz authentisch geben kann, wie ich bin. und hatte aber einen sehr, sehr tollen Freundeskreis, für den ich sehr dankbar bin im Studium, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und habe dann mit und mit angefangen, das Leuten zu erzählen. Als erstes meiner besten Freundin an einer Bushaltestelle, kurz bevor ihr Bus nach Hause gekommen ist, weil ich mich das ganze Treffen nicht getraut habe und sie dann gesagt hat, Moment, jetzt müssen wir aber noch einen Kaffee trinken gehen. Und die Geschichte, die ich eigentlich am liebsten in dem Themenfeld erzähle, ist mein Coming-out bei meiner Mutter. Meine Mutter und ich haben ein sehr enges Verhältnis, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Und es ist so, dass wir einmal im Jahr zusammen einen Zoobesuch machen, so Mutter-Kind-Tag sozusagen. Und ich wusste, perfekte Gelegenheit, das ist irgendwie sowas Traditionelles, es ist ein schöner Rahmen, um sich so zu öffnen. Und wir sind auch unter uns. Also es ist jetzt keine Sache, wo man danach noch irgendwie was anderes vorhat. Und wir waren im Zoo Wuppertal, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben natürlich jedes Jahr auch einen anderen Zoo genommen. Und ich hatte mir im Vorhinein schon die Karte vom Zoo angeguckt und habe gesehen, dass es einen Rundgang gibt. Und das macht man natürlich sehr gerne, wenn man den Zoo noch nicht gut kennt. Und hatte gesehen, dass nach etwa 2/3 der Strecke das Känguru-Gehege ist. Und habe als mentale Notiz gedacht, okay, wenn es mir bis dahin nicht gelungen ist, das Thema anzusprechen, sage ich es bei den Kängurus. Aus dem Grund, weil ich dachte, wenn es gut läuft und wir ein schönes Gespräch haben, woran übrigens nichts mich hätte zweifeln lassen sollen, aber das ist nochmal ein anderes Thema, dann haben wir noch 1/3 der Strecke Zeit, um darüber zu sprechen. Wenn es schlecht läuft, ist es auch nur noch 1/3 der Strecke bis zum Auto. Und meine Mutter hatte sofort gemerkt, dass der Tag irgendwie besonders ist und hat mich mehrfach an dem Tag gefragt, was mit mir los wäre, weil ich sehr angespannt gewirkt habe, glaube ich. Ich habe immer gesagt, nee, ist alles gut, Zoobesuch, ja, wie immer, alles ganz normal. Und dann hatte sie, glaube ich, schon den richtigen Riecher und hatte mich beim Mittagessen gefragt, wie es denn in Sachen Liebe so laufen würde. Ich war da 20 Jahre alt, ne, und hatte noch keinen Partner oder einen Partner gehabt. Hat sie interessiert und habe gesagt, nee, gerade nix. So, also versucht das Thema zu umschiffen. Und als wäre es eine göttliche Fügung gewesen, sind wir eingehakt da den Weg entlang gegangen und meine Mutter sagt, ach guck mal, da vorne sind die Kängurus. Und ich so, oh Gott, das war mein Zeichen, so ein bisschen. Und habe dann sehr stammelig gesagt, ja, also, du hast ja eben beim Mittagessen gefragt, wie das ist mit der Liebe und da wollte ich dich nur darüber in Kenntnis setzen, dass es vielleicht auch sein könnte unter Umständen, dass ich vielleicht auch mal einen Mann nach Hause bringe. So, nachdem der Satz ausgesprochen war, das ist ein Gefühl, was ich selten in meinem Leben, wenn überhaupt, nochmal hatte. Das war, als hätten sich so Tore geöffnet, so eine Flut von Emotionen, weil es endlich raus war. Und meine Mutter, die wirklich so toll reagiert hat, dass es ein Traum war, hat aber erstmal innegehalten, weil sie natürlich kurz einen Moment brauchte, um die Information zu verarbeiten. Ich, der ja schon auf Hab-8-Stellung war, habe sofort gedacht, oh Gott, das ist kein gutes Zeichen. Sie sagt nicht sofort was, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und bin sofort in Tränen ausgebrochen. Und wir sind dann noch 3 Schritte gelaufen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht gemerkt, dass ich schon den Tränen nah war oder schon im Prozess zu heulen war. Und dann drehte sie sich zu mir um und wollte so, glaube ich, was sagen wie, ach, schön, nett, dass du es mir gesagt hast, und hat gesehen, dass ich völlig ein Wrack war und hat gesagt, um Gottes Willen, wir müssen es erstmal hinsetzen. Und dann haben wir uns da bei dem Känguru-Gehege auf so 2 Baumstämme gesetzt und haben über das ganze Thema gesprochen. Und sie hat, das war ein Tag, den habe ich noch total gut in Erinnerung, und hat ganz toll reagiert, ganz offen, hat auch Nachfragen gestellt, seit wann ich es wüsste und so. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, ob sie es kommen sehen hat. Und sie hat gesagt, sie hat es nie ausgeschlossen, aber das wäre nie was, wo sie drüber nachgedacht hätte, so nach dem Motto, ja, das passiert ja irgendwann noch, weil es ihr auch recht egal war und ist, zum Glück. Und ich hatte mit ihr dann halt auch eine sehr große Supporterin im Rücken, was mir dann auch natürlich dazu gebracht hat, mich beim Rest der Familie zu outen. Da hatte ich aber auch grundweg sehr positive Erfahrung, was ja nicht bei allen queeren Menschen so ist. Also das ist auch was, wo ich sehr dankbar für bin und auch im Freundeskreis. Das fällt immer leichter. Die ersten großen Outings sind sehr schwierig, weil man Sorge hat, dass man natürlich seinen sozialen Zirkel verliert, auch wenn man eigentlich weiß, dass die Leute akzeptierend sind und tolerant. Aber trotzdem ist das eine kleine Angst, die man hat. Ja, aber also das war ganz schön für mich. Und hat die Beziehung zu meiner Mutter auch wirklich noch gefestigt und die ist bis heute zum Glück auch noch so gut wie damals, wenn nicht sogar noch besser.
Was für eine schöne Geschichte. Dankeschön, dass du die hier gleich zum Anfang teilst.
Ja, klar.
Also wirklich sehr, sehr schön. Das heißt aber, wenn, also diese zwei, drei Sekündchen, die waren es dann, die plötzlich Sorge in dir hervorgerufen haben.
Ich glaube, da war so eine große Anspannung in mir, die sich dann in dem Moment gelöst hat, dass ich, glaube ich, in, also bei jeder Reaktion also ich glaube, sie hätte nichts machen können in dem Moment, dass es für mich nicht so überwältigend war, einfach weil das so ein interner Prozess für mich war. Ich war 20 Jahre, ich hatte das 4 oder 5 Jahre mit mir rumgetragen so und das war jetzt quasi die große Offenbarung. Ich glaube, das wäre in jedem Fall halt so gewesen, dass es emotional aufgeladen für mich war, genau.
Das heißt, zwischen diesem inneren und äußeren Coming-out lagen dann bei dir so 4, 5 Jahre, wie du gerade gesagt hast. Würdest du es rückblickend genauso machen, früher, später? Wie bewertest du das jetzt mit etwas Abstand?
Total gute Frage. Das ist was sehr Persönliches. Ich muss dazu auch sagen, ne, alles, was ich heute sage, ist natürlich nur meine persönliche Perspektive. Queere Menschen sind da genauso unterschiedlich wie alle anderen Menschen und haben verschiedene Prozesse. Das heißt, nur weil ich das so erfahre, heißt das noch lange nicht, dass andere queere Menschen das genauso erfahren haben oder erfahren werden. Würde ich das anders machen? Ich weiß, dass das Coming Out für mich ein großer Befreiungsschlag war und ich danach die Möglichkeit hatte, mich noch weiter zu entfalten, vor allem auf persönlicher Ebene. Ich habe davor viel von meinem Verhalten sehr kontrolliert und geguckt, dass ich quasi einer bestimmten Norm entspreche. So. Und wenn ich jetzt auf mein jugendliches Ich zurückgucke, hätte ich ihm natürlich gewünscht, dass er sich genauso entfalten konnte. Gleichzeitig waren das auch sehr formative Jahre für mich, weil man dann trotzdem sich ja sehr stark mit sich selber auseinandersetzt. So. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass Menschen, die queer sind, keine Sorgen oder Ängste mehr haben vor ihrem Outingsprozess oder so. Oder würde mir wünschen, dass auch ich dann nicht so Sorgen gehabt hätte. Deswegen vielleicht noch in der Schulzeit. Also ich glaube, ich habe 2, 3 Jahre schon oder vielleicht 2 Jahre hätte ich schon gebraucht, um das Ganze so ein bisschen zu verstoffwechseln sozusagen, weil man ja einfach nicht der Norm entspricht. Aber es wäre vielleicht auch cool gewesen, wenn ich im Studium, also ich hätte mir so viel Selbstvertrauen damals gewünscht, dass ich schon ins Studium gestartet hätte und schon offen mit meiner Sexualität umgehen hätte können. Grammatik, ja. Aber ich bereue nicht, es so gemacht zu haben, aber anders wäre bestimmt auch spannend gewesen, was meine Persönlichkeit angegangen wäre. So.
Jetzt bewegen wir uns ja hier in deinem erweiterten Arbeitsumfeld. Mhm. Wie gehst du da mit deiner Queerness um? Also du bist an der Stelle jetzt sehr offen und wenn du jetzt neue Menschen kennenlernst oder in einen neuen Arbeitskontext startest, wie gehst du damit um?
Total gute Frage. Das ist auch was, natürlich, wo man auch wieder differenzieren muss, in was für einem Kontext man arbeitet, klar. Ich habe die Gemeinschaft hier im Forschungszentrum als sehr offen wahrgenommen, vor allem mit den Personen, mit denen ich persönlich Kontakt habe. Und habe auch tatsächlich mit Leuten aus dem Studium, die ich schon kannte, zusammen die Masterarbeit gemacht. Und weil ich bei denen natürlich out bin und war, habe ich jetzt, also wäre es natürlich ein großer Hickhack gewesen, dann nochmal zu sagen, ey Leute, aber da jetzt erstmal nicht das teilen, diese Informationen über mich. Grundsätzlich finde ich es auch wichtig, wenn man gefestigt ist, auch sichtbar zu sein, einfach weil es natürlich vielleicht Studis oder jüngere Menschen im Arbeitsumfeld gibt, die vielleicht, wobei müssen auch gar nicht jüngere Menschen sein, können natürlich auch ältere Menschen sein, die noch nicht geoutet sind und dann vielleicht in einer Person jemanden sehen, der damit offen umgeht und dann man auch automatisch so ein bisschen eine Vorbildfunktion hat. Deswegen ist mir das wichtig. Und am Ende des Tages möchte ich nicht bei einem Arbeitgeber arbeiten, der mich nicht akzeptiert wegen meiner Sexualität. Das heißt im Umkehrschluss, ich bin einfach offen und wenn das nicht passt, dann bin ich weg. So, also das hört sich jetzt so ein bisschen platt an, aber ist wirklich so. Gleichzeitig, das kommt auch mit vielen Privilegien dazu, ne, also wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, seinen Arbeitgeber auszusuchen, in einer prekären Situation ist oder sowas, kann man natürlich nicht einfach sagen, ich oute mich jetzt und wenn es dir nicht gefällt, dann bin ich weg. So, dass manche Menschen haben einfach nicht die Möglichkeit. Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich auch einfach hätte woanders anfangen können. war jetzt zum Glück nicht notwendig. Aber ich habe mir auch schon jetzt gedacht, nach der Promotion, je nachdem, wo es mich hinsieht, wäre es mir eigentlich auch schon wichtig, dass ich da out und authentisch sein kann, einfach weil man sich auch nicht mehr verstecken möchte. Gleichzeitig, das ist auch ein Thema, wie ist man denn out? Also es gab eine Zeit, kurz nach meinem Outing, da bin ich in den Raum gegangen und habe gesagt, hey, ich bin Christian, ich bin queer. Einfach, weil das so eine Überkorrektur war von den Jahren des Versteckens und dann zu sagen so, und jetzt kann mir keiner mehr was, nach dem Motto. Aber einfach im Arbeitskontext, wenn man dann, keine Ahnung, von seinem Partner spricht oder von einer queeren Party, auf der man war, von einer queeren Veranstaltung beim CSD oder so, dann ist das ja auch eine Form des Outings. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über meinen Ex-Partner sprechen würde oder so, dann wäre dann automatisch klar, dass ich in irgendeiner Form queer bin. Und das ist auch eigentlich, finde ich, am elegantesten, wie man es so einfließen lässt. Gleichzeitig bekomme ich es auch relativ schnell zugesprochen. Also ich habe das auch schon oft erlebt, dass ich durch die Art und Weise, wie ich spreche, wie meine Persönlichkeit ist, wie ich mich kleide oder so, das auch fast vermutet wird und dann auch gar kein Gesprächspunkt mehr ist. So, und wenn ich dann, das ist so ein bisschen der Scheideweg, manchmal spricht man dann oder outet man sich in irgendeiner Form und hat große Augen vor sich oder man hat so ein, ja, das hatte ich mir schon gedacht, so nach dem Motto, was ja total fein ist. Ich glaube, so Assumptions hat man einfach drin. Genau, ich schwafle richtig, lange Rede, kurzer Sinn zu deiner Frage. Ich gehe damit sehr offen um, weil ich es sehr wichtig finde und würde auch bei zukünftigen Arbeitgebern das gerne so handhaben, dass es genauso was ist wie, wo ich zur Schule gegangen bin, was mein Lieblingsessen ist. Einfach eine weitere Information von mir, die ich preisgebe, weil es mir wichtig ist vielleicht.
Also ich habe es ja auch bei einer Messe in einem Nebensatz rausgehört. Also ich habe aufmerksam zugehört und du hast deinen Freund erwähnt. Also ja, heute Morgen habe ich noch kurz mit meinem Freund gesprochen und dann dachte ich so, ah, ja. Okay, aber ich muss auch zugeben, ich hatte auch einen Gedanken von, ja, das passt. Also genau. Das passt irgendwie so in das Gesamtbild, Christian, wie ich dich kennengelernt habe. Und im Vorgespräch habe ich dich auch gefragt, habe ich reagiert? Also genau das, was du gerade sagtest, hatte ich große Augen, hatte ich so ein, ah ja, klar, habe ich mir gedacht. Und ich glaube, du hast gesagt, es war irgendwie neutral. Und also,
ja, ich habe nicht im Kopf, dass, also man ist, große Reaktionen bleiben an mir einem im Kopf. Und bei dir hatte ich nicht das Gefühl, dass das A, irgendwas verändert hätte oder B, du da jetzt großes Erstaunen oder großes, so ein Gacha-Moment hattest oder so, das nicht. Nö, deswegen, das war total angenehm.
Ist das auch eher so dieses Beiläufige, so wie du dich jetzt im Alltag outest? Weil man lernt ja dann doch auch gerade in der Wissenschaft, man arbeitet vernetzt, man hat immer mal wieder neue Personen, die man kennenlernt. So dieses, wie du gerade eben beschrieben hast, mit der Tür ins Haus fallen, ich bin Christian, ich bin queer, passiert nicht mehr.
Richtig.
Und es ist ja auch oft, je nachdem, in was für einem Arbeitskontext man arbeitet, bis man mal auf private Themen kommt, da muss man ja auch erstmal hinkommen, vielleicht am Rande in der Pause. Und dann ist es eher so dieses dann in einem Nebensatz, in einem Halbsatz oder was sind so die Situationen, in denen du dich jetzt heute noch outen musst oder outest?
Das Häufigste ist beiläufig. Gleich auf einer anderen Ebene ist es halt auch so, dass natürlich, wenn man erstmal eine längere Zeit bei einem Arbeitgeber ist, ist man da ja auch bekannt, hat ein Arbeitsumfeld, was sich jetzt nicht mehr so stark ändert wie in den ersten Wochen, dass man jetzt ganz viele neue Leute kennenlernt. Und ich habe das Gefühl, dass es aktuell wirklich mehr so eine Nebensatzsache ist. Gleichzeitig manchmal schon sehr explizit. Also ich bin ja auch zum Beispiel bei Veranstaltungen des Rainbow-Netzwerks gewesen und als ich da das erste Mal war, habe ich auch mal beim Mittagessen oder so darüber gesprochen und da war ein neuer Arbeitskollege oder eine Kollegin, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, dabei, aber ich erinnere mich noch, dass ich halt gesagt habe, es ist das Rainbow-Netzwerk und dann wurde gefragt, was das ist und dann habe ich gesagt, ja, das ist für queere Leute am Forschungszentrum in Friends. Und dann habe ich zur Clarification, wow, okay, Denglisch, zur genaueren Erläuterung noch gesagt, ja, und ich bin auch queer, deswegen, ich finde das cool, wenn man da sich mit anderen queeren Kolleginnen und Kollegen vernetzen kann. Und dann passiert das auch manchmal, dass ich jetzt wirklich so dieses plakative, ich bin Christian, ich bin queer, passiert nicht mehr eigentlich.
Also ich habe jetzt ganz oft bei dir die Selbstbezeichnung als queer gehört. Musst du das manchmal noch erklären?
Ja. Sehr oft. Aber das kann ich auch verstehen, einfach weil queer so ein breit gefächerter Begriff ist. Ne? Es ist ja eigentlich eine Zusammenfassung für Menschen, die nicht heterosexuell und nicht cisgeschlechtlich sind. Also nicht ausschließlich unterschiedlich geschlechtliche Anziehung erfahren und sich sich nicht 100% mit dem Geschlecht, was sie bei der Geburt zugewiesen bekommen, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, über die Terminologie, identifizieren. Das heißt, ein schwuler Mann, eine lesbische Frau, eine Transfrau, eine nicht-binäre Person oder so, fällt alles unter queer. Gleichzeitig ist es auch für mich das angenehmste Label, weil es auch ein sehr politischer Begriff ist und queer auch sehr lange im englischsprachigen Raum ein Schimpfwort war. Und heutzutage haben das viele queere Menschen sich wieder zurückerkämpft, dass sie gesagt haben, dieses Wort wurde ganz lange benutzt, um mich abzuwerten, um mich zu beschimpfen. Aber wenn ich mich selber so bezeichne, dann ist es keine Waffe mehr, sondern wie so ein Schild sozusagen. Und den Gedanken fand ich so toll. Und Queerness ist vor allem, oder der Begriff queer für mich ist gleichzeitig eine Schublade und keine. Das finde ich so schön, dass man sich einer Gruppe zugehörig macht mit dem Begriff, aber sich gleichzeitig innerhalb der Gruppe nicht einer bestimmten Schublade zuordnet. In meinem jetzt, wenn man sehr kleinteilig spricht, bei mir ist es auch so, dass ich hauptsächlich mich zu Männern hingezogen fühle, aber nicht ausschließlich. Also ich auch schon in Frauen verliebt war, aber in einer geringeren Frequenz. Da könnte man jetzt auch nochmal sehr in die Tiefe gehen, falls da jemand noch was gucken möchte. Es gibt die Kinsey-Scale, das ist ein Sexualforscher, der quasi untersucht hat, wie Bisexualität zum Beispiel, was das für einen Ausschlag haben kann, ob man genau 50-50 ist, 25, 75 oder so. Und mit dem Queerness-Begriff ordne ich mich zu, ohne mich genau zuzuordnen. Das finde ich so spannend. Und genau diesen Monolog, den ich gerade gehalten habe, halte ich auch häufig, wenn Leute danach fragen. Das nehme ich aber in den meisten Fällen nicht als anstrengend wahr, sondern weil es wirklich auch im meisten Kontext sehr interessiert ist einfach, weil die Leute halt wissen, okay, das ist eigentlich ein Sammelbegriff und wenn du das jetzt als Label für dich benutzt, was heißt das? Gleichzeitig auch bei Geschlechtsidentität, ich fühle mich nicht unwohl mit dem Körper, den ich bekommen habe. Gleichzeitig ist mir auch klar, dass ich in vielen sehr männlich dominierten Räumen ein bisschen rausfalle und auch schon mein ganzes Leben dann nicht 100% reingepasst habe. Und wenn ich auch so komplett darüber nachdenke, was ist jetzt männlich an mir, was ist weiblich an mir, dann ist mir das nicht so wichtig. So. Und deswegen ist der Queerness-Begriff auch gleichzeitig was, was auf Geschlechtsidentität abzieht. Auch da, ich werde eigentlich als Mann gelesen, also wahrgenommen und mir wird auch Mann als Geschlecht zugeordnet. Ich bin noch nie mit sie angesprochen worden. Ich bin auch 1,90 bullig und habe einen Bart, so ist nicht. Aber wenn ich so in mich reingucke, dann ist mir das ist Geschlecht nicht so wichtig für mich. So, oder mein eigenes Geschlecht irgendwie. Und deswegen, da ist Queerness auch noch so ein bisschen mit drin.
Aber das ist spannend, ne? Du sagst, das ist für dich eigentlich nicht so wichtig und trotzdem sorgt das natürlich dafür, dass du dich zu deiner sexuellen Orientierung und Identität deutlich häufiger positionieren musst, als das heteronormativ gelesene 100%. Menschen tun. Ja.
Das ist ein total tolles Paradox, was du aufgezeigt hast, weil ich das häufig erlebe, dass man in Situationen halt sehr stark seinem Geschlecht nach halt bewertet oder eingeordnet wird. Kann das jemand, ein starker Mann, tragen? Oder nee, das ist jetzt was Soziales, das organisiert vielleicht besser eine Frau so. Und dieses Bild habe ich, also ich sprenge das relativ häufig im Alltag. Aber nur, weil ich dem System nicht entspreche in manchen Dingen. Und genau deswegen muss man sich halt häufig dann, obwohl es mir eigentlich nicht wichtig ist und mir am Ende des Tages so ist, ja komm, ist doch jetzt egal, ob das jetzt was männlich konnotiertes oder weiblich konnotiertes ist, was ich mache, erzeugt das manchmal in manchen Situationen Reibung und dann muss man sich dazu positionieren oder wird dazu gezwungen, sich zu positionieren. Und deswegen, genau, mir ist es eigentlich nicht wichtig, aber häufig ist es Thema. Vielleicht gerade deswegen, genau.
Du hattest jetzt gerade eben das Rainbow and Friends Network angesprochen. Ich hätte zu diesem and Friends Zusatz noch eine Frage, würde aber vielleicht vorher für diejenigen, die vielleicht das Rainbow Netzwerk noch nicht kennen, erst noch mal einen Schritt zurück. Was ist das Rainbow Netzwerk überhaupt?
Das Rainbow Netzwerk ist eine Anlaufstelle, würde ich vielleicht sagen, also einfach eine Vernetzungsmöglichkeit für queere Menschen and Friends am Forschungszentrum, wo wir uns in regelmäßigen Abständen treffen, zum Beispiel zum gemeinsamen Mittagessen. Das Ganze gibt es auch remote. Wir haben auch schon eine Campus-Tour zusammen gemacht. Und das ist immer das erlebe ich ganz häufig, dass egal in welchem Umfeld queere Menschen sich irgendwie so ein bisschen zusammenrotten manchmal. Das wird manchmal als Abschirmung wahrgenommen und fällt auch manchmal auf nicht so fruchtbaren Boden, weil die Zivilgesellschaft denkt, ihr wollt akzeptiert werden, dann macht ihr euer eigenes Ding. Wie soll das denn funktionieren? Aber es ist halt einfach ein Mechanismus, weil man sich in queeren Spaces, in queeren Räumen oder mit anderen queeren Menschen häufig nicht erklären muss und häufig weiß, dass man akzeptiert wird. Und deswegen ist das häufig so ein ganz intrinsischer Prozess. Ich habe das auch schon wahrgenommen auf Konferenzen oder so, wenn jemand anders irgendwie so einen Regenbogen-Pin am Jackett hat oder so, dann habe ich irgendwie direkt intrinsische Motivation, mich mit der Person irgendwie zu vernetzen. Das passiert einfach. Genau, und so ähnlich ist das Rainbow-Netzwerk auch, dass man quasi die Anlaufstelle hat, dahin zu gehen. Wir haben dann zum Beispiel im Seecasino immer so eine kleine Regenbogenfahne mit auf dem Tisch, wo wir uns dann treffen und austauschen. Und es ist einfach eine Möglichkeit für mich auch gewesen, andere queere Menschen im Forschungszentrum kennenzulernen, weil man es ja doch vielen Menschen auch nicht ansieht, aber gleichzeitig, wenn man Austauschmöglichkeiten haben möchte zu, wie es am Forschungszentrum so läuft oder einfach neue queere Kontakte haben möchte, das halt eine schöne Anlaufstelle ist. Kann ich sehr empfehlen, macht immer sehr viel Spaß.
Jetzt hast du noch ein Stichwort genannt, bevor ich zu den Friends komme, ganz kurz noch, das gesagt, bei einer Veranstaltung, wenn jemand so einen Regenbogen-Pin hat, hast du direkt Lust, dich mit der Person auszutauschen. Mhm. Jetzt bin ich nicht queer und habe auch immer mal gedacht, ich habe auch dieses Rainbow-T-Shirt, was es im Forschungszentrum gibt und habe dann aber gedacht, darf ich das denn überhaupt anziehen? Ich fühle mich in der Community nicht zugehörig als queere Person, sondern eher als Friend. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört oder gelesen habe. Da sagte aber jemand, dass es da dann auch vor allem darum geht, gar nicht unbedingt sich selber zum Ausdruck zu bringen und zu zeigen, ich gehöre der Queer-Community an, sondern vielleicht auch einfach den Personen zu zeigen, hey, ich bin offen. Bei mir brauchst du keine Sorge haben, du kannst dich sicher fühlen. Ist das genau der Gedanke dann dahinter, wenn quasi nicht queere Personen, weil so ein bisschen hat man das Gefühl, man eignet sich da etwas an, was gar nichts für einen ist.
Mhm. Es gibt ja viele solcher Identifikatoren bei queeren Menschen, zum Beispiel auch der Ohrring auf einer Seite bei Männern oder der rosa Winkel, der kommt jetzt noch aus einer anderen Zeit, da kann ich gleich noch kurz was zu sagen, und die Regenbogenflagge ist so das Hauptsymbol. Das ist ursprünglich, hat so ein bisschen eine gemischte Historie, einmal weil es halt ein Identifikationssymbol war, vor allem für eine Widerstandsbewegung, also auch bei Demonstrationen oder bei politischen Kämpfen viel genutzt wurde als Sichtbarkeitssymbol und soll halt eine Vielfältigkeit symbolisieren. Es gibt eine ganz interessante Geschichte dazu, wie die Regenbogenflagge entstanden ist. Man würde ja einfach denken, okay, rot, orange, gelb, grün, blau, lila, fertig. Aber da gibt es ganz coole Hintergründe zu. Und die Regenbogenflagge an sich ist ja heute an vielen Stellen einfach ein Symbol für Inklusivität und Akzeptanz. Ich nehme das nicht so wahr, dass das jetzt so, du darfst das nur tragen, wenn du queer bist, ist, sondern das wird auch von vielen Menschen genutzt. Oder zum Beispiel habe ich das auch schon bei Cafés, Bars, sogar mal bei einer Bank gesehen, einfach als Symbol, hier wirst du nicht diskriminiert für Queerness. So. Und deswegen, ich würde das nicht als irritierend wahrnehmen, wenn eine nicht queere Person irgendwie sowas trägt. Es würde mich irritieren, wenn eine nicht queere Person das trägt und dann homo- oder transphob ist. Dann würde ich so sagen, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Nutzung der Flagge ist. Aber das hat niemand gepachtet. Und das ist ja einfach was für Diversität und Inklusivität steht. Und gerade auch in der queeren politischen Bewegung geht es auch mittlerweile viel mehr um Intersektionalität, also dass es auch natürlich Diskriminierungserfahrungen gibt, die queere Menschen machen, die aber nicht mit ihrer Queerness zu tun haben, also zum Beispiel nicht weiße queere Menschen oder queere Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel oder einfach weibliche queere Menschen mit Misogynie und so weiter. Und deswegen hat die Flagge auch immer mehr Farben dazu bekommen. Da gibt es ja auch manchmal so ein Augenrollen dazu, so von wegen, ja, ihr habt doch jetzt genug, warum muss da jetzt noch ein weiß-pink-blauer Streifen und ein schwarz-brauner Streifen drauf? Aber wenn man für die gleichen Rechte von queeren Menschen und für die Befreiung, in Anführungszeichen, von queeren Menschen kämpft, dann muss man halt auch die queeren Menschen mit einbeziehen, die wegen anderen Sachen diskriminiert werden, weil das ist ja sonst irgendwie hinfällig. Und deswegen ist es einfach auch grundsätzlich ein Zeichen geworden für Inklusivität, Antidiskriminierung und so weiter. Und so, wenn man die Werte vertritt, bitte, ist ja ein schönes Symbol.
Okay, das heißt, meine Sorge, dass wenn ich mit dem T-Shirt rumlaufe und jemand kommt mit mir ins Gespräch und stellt am Ende fest, oh, die ist ja überhaupt nicht queer, ja. Die ist quasi nur Ally, nur Friend, ja, genau. Dann ist das aber nichts, wo dann die andere Person enttäuscht. Also zumindest du wärst dann nicht enttäuscht.
Nee, genau, ich wäre nicht enttäuscht. Man muss halt damit rechnen, dass man vielleicht dann als queer gelesen wird. Also dass dann halt sein kann, dass eine andere Person vermutet, dass man queer ist. Aber da ist ja auch erstmal nichts bei. Das kann man dann ja klarstellen und dann ist das ja auch kein Problem.
Ich würde gerne nochmal auf die Flagge zurückkommen, die du gerade erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob du es vor 3 Jahren mitbekommen hast, als wir das erste Mal im Rahmen des Diversity Month die Progress Flag im Forschungszentrum gehisst haben, wofür wir auch lange gekämpft haben, gab es ja wirklich eine heiße Diskussion.
Richtig, ja. Das habe ich gesehen.
Und da war es dann wieder so, dass Personen, die das kritisch finden, die das unnötig finden, die finden, da geht zu viel Aufmerksamkeit hin, sehr viel Raum bekommen haben. Deshalb würde ich mich wirklich freuen, wenn du nochmal ausführen kannst, was bedeutet das für dich oder für Menschen in der Community, für die du sprechen kannst. Was bedeutet es für dich, dass diese Progress Flag auch jetzt wieder hängt?
Total tolle Frage, dankeschön. Ich habe jetzt über super viel schöne Aspekte gesprochen von Queersein und von einem Befreiungsmoment in meinem Leben, von Gemeinschaft und Zugehörigkeit und das stimmt auch alles, aber es ist, wir sind leider auch gesellschaftlich noch nicht an einem Punkt, wo man keine Diskriminierungserfahrung macht. Also als ich zum Beispiel mit meinem Ex-Partner in der Stadt, wo wir gewohnt haben, zusammen Händchen haltend die Straße runtergelaufen sind, war das regelmäßig so, dass wir Gewaltandrohungen bekommen haben. Auf offener Straße, am helllichten Tag, mit anderen Menschen dabei. Und auch da, ich habe eine sehr privilegierte Perspektive. Ich bin groß, ich bin kräftig, ich kann mich im besten Fall wehren, auch wenn ich das natürlich nicht möchte. Und deswegen leben wir leider immer noch in einer Situation, wo Diskriminierungserfahrungen jeden Tag gemacht werden von queeren Menschen. Vor allem auch Menschen, die mehrfach Diskriminierung erfahren. Und es kommt ja auch häufig das Argument, ihr könnt ja jetzt heiraten, was soll der ganze Bums noch? Also lasst es doch jetzt gut sein, ihr seid doch jetzt gleichgestellt. Und das ist leider einfach noch nicht so. Auch wenn ich jetzt ein sehr befreites Leben leben kann und darf, ist es einfach noch nicht so, dass wir an einem Punkt sind, dass es kein Thema mehr ist. Und Diskriminierung gibt es ja auch in verschiedenen Ausschlägen. Es kann ja sein, dass es wirklich mit Gewalt zu tun hat, was ja wirklich eine sehr schlimme Form ist, aber kann auch damit zu tun haben, dass man Zuschreibungen macht, Menschen nicht ernst nimmt und so weiter. Das sind ja auch Formen von Diskriminierung. Und wenn man jetzt als Firma oder als Gemeinschaft die Möglichkeit hat, seinen Support auszudrücken und zu sagen, das ist was, wo wir uns gegenstellen und aktiv verhindern möchten, dass unseren Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen das passiert, dann ist das einfach ein Zeichen dafür, dass man im Zweifel, wenn eine Situation vorkommt, auch Hebel hat. Und zu sagen, ja, ihr habt jetzt zum Beispiel ja auch die Flagge gehisst und euch für Diversität ausgesprochen. Wenn ich jetzt aktiv eine Diskriminierungserfahrung mache und mich dagegen widersetzen möchte, habe ich im Zweifel meinen Arbeitgeber im Rücken, im besten Fall. Es gibt natürlich auch viel performative Diversity, wo Leute sich das quasi draufmalen, aber dann homophobe Kampagnen im Hintergrund supporten oder so gibt es in Amerika bei vielen Firmen leider.
Nennt man dann Pinkwashing, oder?
Pinkwashing, ja. Genau, richtig. Und deswegen ist das auf der einen Seite ein Zeichen, dass man weiß, dass man im Zweifel Unterstützung erfährt, wenn man eine Erfahrung macht, die man nicht machen möchte. Und es ist auch Sichtbarkeit. Also selbst wenn es nicht darum geht, Diskriminierung zu verhindern, einfach zu sagen, wir sind ein großer Arbeitgeber, es ist statistisch unmöglich fast, dass keine queere Person hier arbeitet. Das heißt, wir haben automatisch queere Mitarbeitende. Dann empfinde ich das auch einfach schön, dass man die Sichtbarkeit macht. Auch da kann ich jetzt schon den Gegenspruch vorwegnehmen. Ja, aber dann müsste man ja jede Gruppe sichtbar machen. Auch das ist richtig und auch dafür bin ich. Aber bei Sichtbarkeit geht es ja in erster Linie darum, dass man Menschen sichtbar macht, die sonst nicht sichtbar sind, weil sich viele queere Menschen verstecken, weil viele queere Menschen die Erfahrung machen, dass sie sich nicht hundertprozentig authentisch im Arbeitsumfeld geben können. So. Und das ist dann auch nochmal ein Zeichen, als Flagge zu sagen, du kannst hier sein, wie du bist, wie du sein möchtest. Und ich finde auch, warum sollte man was dagegen? Also, das so, selbst wenn man nicht queer ist, ist es doch schön, wenn man sich authentisch am Arbeitsplatz zeigen darf und in einer von Vorurteilen möglichst befreiten Gesellschaft lebt. Also selbst wenn das jetzt nicht auf Queerness abzielt, warum, also da werde ich manchmal ein bisschen stutzig. Es gibt da ein schönes Zitat zu, Equality for the privileged feels like oppression. Weil man denkt, oder was ich auch ehrlicherweise im ersten Moment nachvollziehbaren Ansatz finde, wenn jetzt eine marginalisierte oder diskriminierte Gruppe Support kriegt, dann könnte man sagen, das ist ja unfair. Wieso kriegt die Person jetzt nur wegen einer Sache, die seit der Geburt meinetwegen so ist, jetzt einen Vorteil? Das blendet aber aus, dass die Leute Jahre, Jahrzehnte lang vielleicht einen Nachteil hatten, der ausgeglichen wird. So. Und ich verstehe den Impuls der Gleichbehandlung, zu sagen, jeder wird hier gleich behandelt und deswegen müsste es ja eigentlich für jeden Menschen eine Flagge geben, logischerweise. Aber es ist ja nicht so, dass wir ein even playing field, also wir haben keine ausgeglichene Situation, auch wenn das wahrscheinlich Homophobie vielen Leuten im Alltag nicht mehr begegnet, wenn sie nicht betroffen sind, so, oder Transphobie oder Queerphobie, ist es dann trotzdem ein schönes Zeichen, eine bestimmte Gruppe zu unterstützen, so. Also es hat viele Gründe. Mir wird immer ein bisschen warm ums Herz, wenn ich sehe, einfach. Also auch, selbst wenn es jetzt bei einem Laden ist oder wenn jemand einfach einen Pin trägt oder so, das ist einfach für jemand, der halt viele Jahre sich davor versteckt hat und davor weggelaufen ist, ist es dann trotzdem irgendwie was, wo man denkt, ah cool, schön, das freut mich zu sehen. Genau.
Dankeschön. Sehr, sehr, sehr schöne Ausführung. Also ich lerne hier heute auch noch richtig viel dazu. Ich finde es ganz klasse.
Das freut mich.
Ich komme noch mal ganz schnell zu den Friends, ehe ich die vergesse und die mir untergehen. Auch das, also ich merke oft bei mir selber Unsicherheiten, über die ich mich dann auch selber ärgere. Mhm. Zum Beispiel jetzt die Rainbow-Treffen. Ich war letztens einmal bei einem der Termine mit dabei, auch weil wir über das Besuchsformat noch mal gesprochen haben, was wir organisieren. Und als mein Thema durch war, bin ich aber geblieben. Hab mir gedacht, ach, es ist doch irgendwie eine nette Runde. Ich guck mal, was hier heute sonst noch so besprochen wird. Und habe mich danach aber gefragt, naja, ich könnte ja als Friend auch regelmäßig an diesen Treffen teilnehmen, aber dann gedacht, ja irgendwie gehöre ich aber doch nicht so richtig dazu und vielleicht ist es auch noch mal ein bisschen meine Rolle im Zentrum, dass ich nicht möchte, dass das Gefühl entsteht, ich bin jetzt da, um irgendwen für irgendwelche Formate rauszuziehen.
Ja.
Aber auch, ich glaube, wenn ich das nicht hätte, das ist eigentlich ähnlich wie mit den Regenbogensymbolen, dass ich das Gefühl habe, ich möchte da nicht in diesen geschützten Rahmen eindringen und irgendwie als Außenstehende einen Input reingeben, der da eigentlich auch gar nicht vielleicht rein soll. Und gleichzeitig ist das Netzwerk aber ja offen und wahrscheinlich mache ich mir diese Gedanken vielleicht ganz umsonst, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch mehreren Menschen so geht. Darum einfach nochmal diese Frage, wie können sich auch interessierte KollegInnen, ob jetzt queer oder nicht, einbringen und gerne auch eine ganz ehrliche Meinung, wie nimmst du das wahr, wenn dann jemand vielleicht auch regelmäßig an den Treffen teilnimmt, obwohl die Person sich gar nicht als queer sieht?
Total, auch total tolle Frage und auch sehr respektvoll, dass du da quasi schon deine Präsenz in der Gruppe irgendwie reflektierst. Ich habe das sehr in der Vergangenheit so wahrgenommen, dass ich das eigentlich sehr schön finde, wenn Allies oder Friends dabei sind, einfach weil auch dann ja noch mehr Pluralismus dabei ist. So. Das heißt, ich persönlich finde das nicht schlimm, ich finde das schön. Und vor allem finde ich das schön, wenn man bei der anderen Person merkt, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass man in einer gewissen Weise, und das sage ich jetzt vorsichtig, zu Gast ist. So. Gleichzeitig, wenn man da jetzt als nicht queere Person Unsicherheiten hat, ich habe das noch nie erlebt, dass authentisches Nachfragen ein Problem darstellt. Also einfach zu sagen, hey, ich wollte nur mal ansprechen, ich bin ja selber nicht queer. Es kann sein, dass ich manche Erfahrungen noch nicht gemacht habe oder vielleicht auch irgendwo in meiner eigenen Verhaltensweise irgendwas habe, was vielleicht bei euch nicht, wie sagt man jetzt, diskriminierendes Verhalten habe, was ich nicht absichtlich mache und auch nicht so meine. So, wenn man das einfach
grundsätzlich klarstellt, dass man offen ist für einen Dialog und auch sagt so, hey, wenn es da irgendwann mal was geben sollte, wo ich irgendwie eine Grenze überschreite oder mich blöd verhalte, lass es mich einfach wissen. Wenn man weiß, dass das Gegenüber eine Wahrnehmung, eine Awareness dafür hat, ist das total angenehm. Ich finde, bei vielen Menschen merkt man das unausgesprochen. Also bei dir hätte ich jetzt zum Beispiel in unserem Zusammenarbeiten noch nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt in einer Situation, wo ich mich unwohl gefühlt hätte, die das nicht hätte sagen können oder so. Und deswegen finde ich persönlich das total schön, wenn man halt das mitbringt, dass man offen für Kritik ist. Es gibt ja auch einfach manche Sachen, die kann man nicht wissen, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat. Ich glaube, viele Menschen haben auch schon mal mit schwulen, lesbischen oder bisexuellen Menschen gesprochen. Ich glaube, viel weniger Menschen haben mit transidenten Menschen gesprochen, also mit Transfrauen, Transmännern, nicht-binären Personen und so weiter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da große Sorge hat, was falsch zu machen einfach.
Mhm, ja.
Und auch da, solange man, das ist jetzt nur was ich wiedergebe aus Gesprächen mit Transpersonen, die ich in der Vergangenheit hatte, da kann ich natürlich nicht für sprechen, sondern gebe nur wieder, was die Menschen mir gesagt haben. Wenn man ein Bewusstsein dafür hat, dass man Fehler machen kann und dann mit den Fehlern cool umgeht, zum Beispiel nicht ein grüßiges Ding draus machen, wenn man mal das falsche Pronomen benutzt, also zum Beispiel bei einer Transfrau, das heißt ja quasi jemand, dem das männliche Geschlecht zugeordnet wurde, die sich aber als Frau identifiziert, versehentlich mal er sagt oder ihn, sich kurz zu verbessern, sich zu entschuldigen und weiterzumachen. Weil für viele Transmenschen das auch sehr unangenehm sein kann, wenn man sagt, um Gottes Willen, es tut mir leid, Hilfe, das wollte ich gar nicht, eieiei, ja. Und dann ist das so ein Riesenthema. Und deswegen, ich bin ja auch unter Umständen in einem queeren Space mit Menschen zusammen, die andere Diskriminierungserfahrungen gemacht haben als ich. So, ich habe jetzt natürlich eine andere Wahrnehmung dafür, weil ich schon mal andere Diskriminierungserfahrungen im gleichen Bereich gemacht habe und das vielleicht besser übertragen kann. Aber gleichzeitig hast du ja auch schon Diskriminierungserfahrungen als Frau erlebt und bist deswegen, also gehe ich von aus, und bist deswegen grundsätzlich auch ein bisschen sensibilisierter dafür. Und deswegen nehme ich das nicht so wahr, dass Allies da irgendwie stören. Gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass es sogenannte Schutzräume gibt. Schutzräume sind Treffen, im queeren Kontext sind es auch häufig zum Beispiel Partys oder Lokalitäten, wo tatsächlich gesagt wird, wir würden es bevorzugen, wenn wirklich nur queere Menschen da sind. Das gibt es vor allem zum Beispiel häufig für lesbische Frauen. Oder es gibt ein Akronym, das heißt FLINTER, vielleicht schon mal gehört. Ihr beide, die jetzt ja mit Diversity schon viel zu tun hat, kennt es bestimmt, aber nochmal ausgesprochen für alle. FLINTER steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche Personen, nicht-binäre Personen, Transpersonen und Agender-Personen. Beziehungsweise das A gibt es auch schon mal bezogen auf Asexualität. Das heißt, im Endeffekt ist das ein Sammelbegriff für Menschen, wo ich zum Beispiel nicht drunter falle. Also als Cis-Mann bin ich da nicht vertreten und kann aber total verstehen, dass das ein wichtiger Schutzraum sein kann, damit Leute sich wohlfühlen, weil halt häufig, auch das ist eine Generalisierung, aber aus persönlicher Erfahrung ist es so, Diskriminierungserfahrung von Nicht-Flinter-Personen kommt. So. Und deswegen kann ich das aber total verstehen, dass man einen Reflex hat, als queere Person zu sagen, ich möchte mal einen Raum. Und der muss auch nicht jeden Tag da sein und der kann auch manchmal wirklich nur einmal im Monat sein, wo ich weiß, wir teilen alle eine ähnliche Erfahrung, wir haben alle die gleichen Diskriminierungserfahrungen schon machen müssen oder ähnliche und heute Abend oder heute den Tag über muss ich nicht darüber nachdenken, dass mir sowas passieren könnte. Und deswegen sind so queere Schutzräume auch ganz schön, einfach weil man auch anders über seine Diskriminierungserfahrung sprechen kann. Ich kann jetzt bin in einem Punkt an meinem Leben, dass es mir sehr leicht fällt, darüber zu sprechen, einfach weil ich so ein supportendes Umfeld hatte. Es gibt aber auch viele Menschen, die super viel Trauma damit einfach verbinden und teilweise super prekären Situationen ausgesetzt waren, zu Hause rausgeflogen sind, Freunde verloren haben, Kontakt zu Familienmitgliedern verloren haben und so weiter. Und für die ist es einfach nicht so leicht, darüber zu sprechen. Und so ein Schutzraum macht es einem dann leichter, darüber zu sprechen, was sehr cool ist. Und man hat halt den Schutz von Schutzraum, dass man weiß, heute passiert mir das sehr wahrscheinlich nicht. So. Für so ein Rainbow-Netzwerk am Forschungszentrum ist das vielleicht schon ein bisschen mucho, so, weil das eher was ist, was so queere Netzwerke, die eigenständig arbeiten oder noch ein bisschen intensiver arbeiten, machen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, auch da nur meine Perspektive, ob ich einen queeren Schutzraum am Forschungszentrum bräuchte, so, was nicht heißt, dass ich da grundsätzlich gegen wäre, dass es das geben würde. Aber im Alltag oder so finde ich das vollkommen okay. Also, dass ich jetzt zum Beispiel auch mit lesbischen Freundinnen von mir auf manche Partys nicht gehen kann, ist schade, aber da finde ich den Sinn dieser Partys oder dieser Veranstaltung so viel wichtiger, dass es das wert ist, dass ich weiß, ist auch mal okay, wenn du gerade nicht da bist. So, also ich bin auch selber von so Schutzräumen exkludiert manchmal, wisst ihr, ja, wie ich meine? Und das finde ich aber vollkommen in Ordnung und auch wichtig. Auch da nochmal kurz Reflexion. Es wäre cool, wenn wir das alles nicht bräuchten. Ich bin nicht dafür, dass wir irgendwann, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir vollständig gleichgestellt sind, dass es solche Schutzräume überhaupt noch braucht. Ich bin nicht, das ist immer so ein bisschen Idealismus, Realismus, ne? Ich möchte nicht, dass wir das brauchen müssten. Ich sehe nur, dass es den Bedarf gibt. Diese Abschottung finde ich eigentlich nicht, wie es sein sollte. So, ne? Nur das geht nämlich auch manchmal schwer, dass man denkt, ja, Schutzräume, und wie soll man dann in Dialog kommen, wenn ihr das alles nur unter euch ausmacht? So, auch total verständliche Reaktion im ersten Moment. Aber es liegt einfach an der Situation, die viele Menschen gerade noch haben. So. Was war die Frage?
Entschuldigung. Ich glaube, die Ursprungsfrage war, ob ich als Friend auch an den Meetings teilnehmen kann. Und das war jetzt auch, also ich finde das super hilfreich, auch dass du das immer so differenziert betrachtest. Mhm. Ne? Also es ist meistens gar nicht so die eine Antwort, sondern es gibt verschiedene Perspektiven. Mhm. Und ich finde das für mich persönlich super hilfreich, das einfach auch mal aus einer queeren Perspektive so dargestellt zu bekommen. Und für mich hat das Gespräch auf jeden Fall jetzt schon einen sehr, sehr großen Mehrwert. Und ich bin sicher auch für einige der Hörerinnen und Hörer.
Ich hätte tatsächlich noch eine ziemlich generalisierende Frage, ja, aber vielleicht kannst du damit trotzdem was anfangen. Wie erlebst du das Wissenschaftssystem in Bezug auf Queerness?
Mhm.
Und ich weiß, dass das sehr pauschal ist.
Ja, absolut. Also, ich persönlich habe noch keine Diskriminierungserfahrung gemacht im professionellen Umfeld in der Wissenschaft. So. Also das habe ich noch nicht erlebt. Gleichzeitig ist da auch wieder die Frage, wie sichtbar queer bin ich? Ist es was anderes, wenn ich jetzt mit meinem Partner zusammenarbeiten würde oder so? Oder als transidente Person in der Wissenschaft wäre? Das ist nochmal was anderes. Ich persönlich bis jetzt noch nicht. Da in der Wissenschaft viele Nerds arbeiten, bin selber einer, ich darf das sagen, erlebe ich das auch so, dass das auch Menschen sind, die auch teilweise schon, weil sie eben so ein bisschen nerdy, geeky waren, manchmal ein bisschen Außenseiter-Vergangenheit haben, und ich das deswegen als angenehm empfinde, weil die Leute das schon mal erlebt haben, wie es ist, wenn man nicht zu den Popular Kids gehört, so. Und dann auch meistens so eine Awareness dafür da ist, wie es ist, anders zu sein und so. Das heißt, es gibt auch sehr viele queere Menschen in den Naturwissenschaften, so. Das sieht man auf Social Media ganz viel. Deswegen sehe ich so Diskriminierung auf persönlicher Ebene nicht so stark. Gleichzeitig, ich sag mal, alles, wo man in irgendeiner Form benachteiligt wird, gesellschaftlich spielt ja dann trotzdem mit rein, ne? Also sei es jetzt irgendwie was, keine Ahnung, als transidente Person zum Beispiel ist es ja grundsätzlich ein Kampf, sich immer neu rechtfertigen zu müssen, im Zweifel, dass die Dokumente angenommen werden, dass man richtig angesprochen wird und so weiter. Das ist nochmal was ganz anderes als jetzt eine Queerness auf Sexualität bezogen. Und ich glaube auch, dass es da sehr große Probleme in der Wissenschaft gibt für Transmenschen, weil es die überall gibt. Und deswegen habe ich aber, wie gesagt, so strukturelle Benachteiligung für mich noch nicht wahrgenommen. Ich sehe aber auch, dass es nicht viel Sichtbarkeit gibt. Also wenn ich queere Menschen in den Wissenschaften sehe, ist das mal so ein Content-Creator auf Social Media, der dann irgendwie einen Regenbogenkittel hat und damit durchs Labor läuft, gibt es mal. Das wird mir aber wahrscheinlich auch wegen meinem Algorithmus viel reingespült. So. Deswegen, wenn ich jetzt über die Wissenschaftslandschaft nachdenke, fällt mir, haben wir auch am Anfang gesagt, nicht so viele queere Role Models ein. Während jetzt in anderen Bereichen wie Medien, Funk und Fernsehen, Schauspielerinnen, Schauspieler oder sowas, andere Menschen, die in der Öffentlichkeit präsent sind, das halt nochmal was anderes ist. Es kann sein, dass ich irgendwie eine queere Person total außer Acht lasse, das tut mir leid, aber ich habe auch wirklich in der Vorbereitung hier nochmal drüber nachgedacht und mir ist niemand eingefallen und das zeugt ja eigentlich schon davon, dass es nicht so viel gibt. Gleichzeitig ist auch die Frage, wie präsent ist Wissenschaft grundsätzlich allgemeingesellschaftlich oder wie viele Menschen in der Wissenschaft. Deswegen so ein bisschen Sichtbarkeit würde da nicht schaden, wie an vielen Stellen. Ich hatte das mal bei einem Vortrag auf einer Konferenz, dass ein Postdoc über seine Forschung gesprochen hat und auf der letzten Folie, auf der Danksagungsfolie gesagt hat, ja, und ich bin jetzt auch ja mit meinem Mann seit 3 Jahren hier in der Stadt und das ist total schön und ich habe das total nett wahrgenommen. Und das ist nur ein Nebensatz, der gefallen ist und das hat mir schon, da war ich noch gerade am Anfang von der Promotion, ultra viel gegeben, weil das halt der erste Wissenschaftler war, mit dem ich irgendwie so, der schon eine Karrierestufe weiter war als ich, der offen über seine Queerness gesprochen hat, vor allem von einem Plenum vor 300 Leuten. Und das ist richtig cool und das möchte ich auch sein, so ein bisschen. Und ich glaube, da könnte man auch noch ein bisschen mehr machen, dass halt das ein bisschen mehr Bühne findet. Gleichzeitig bei wissenschaftlichen Konferenzen hat man auch genug mit dem Stoff zu tun. So, und das ist ja eigentlich der Hauptfokus. Das heißt, auch da am schönsten wäre es eigentlich, wenn es so beiläufig erwähnt wird, ein bisschen Sichtbarkeit dadurch stattfindet, aber jetzt nicht, also ich sehne mich jetzt nicht bei einer wissenschaftlichen Konferenz nach einem Queerness-Workshop oder so. Aber einfach, dass es durch eine allgemeingesellschaftliche Akzeptanz einfach auch genauso akzeptiert wird, dann in dem Bereich sozusagen. Also ich glaube nicht, dass jetzt Wissenschaft an sich total hinterherhinkt oder irgendwie der Hauptfokus für queere Sichtbarkeit sein sollte, aber es schadet ja nicht. Und es wäre ja schön, wenn die Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, genauso pluralistisch dargestellt sind, wie es ist. So.
Danke dir. Wir haben jetzt über ein Thema noch gar nicht gesprochen, das wir aber in der Vorbereitung, ich fand das wahnsinnig spannend, als du mir davon erzählt hast. Darum würde ich es jetzt nicht hinten überfallen lassen wollen, wenn du auch noch Zeit hast für Schlau. Magst du uns etwas über dein Engagement bei Schlau erzählen? Ich fand es wahnsinnig interessant.
Total cool, dass du es mitgebracht hast nochmal. Genau, ich habe mehrere Jahre bei einem Ehrenamt mitgearbeitet, das heißt Schlau. Kommt ursprünglich von schwul-lesbisches Aufklärungsprojekt, also Schlau, so. Und ist ein Aufklärungsprojekt, wo es darum geht, mit jungen Menschen in Kontakt zu treten und über Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung zu sprechen. Das wird hauptsächlich in Workshop-Arbeit gemacht. Das heißt, man geht zu einer Gruppe, die sich mit Jugendlichen auseinandersetzt, häufig Schulen, also einfach Schulklassen oder so, und macht dann Workshops. Das gibt es in Deutschland an mehreren Stellen. Mein Verband war in Aachen und da gibt es quasi als Dachverband Schlau NRW. Gibt es in vielen Städten, kann man mal googeln. Ich bin jetzt auch länger nicht mehr dabei wegen der Promotion, aber sie wachsen und gedeihen, was mich sehr freut. Und das Konzept ist einfach, dass jugendliche Menschen die Möglichkeit haben, mit queeren Menschen zu sprechen, anstatt über sie zu sprechen. Weil man natürlich, wie ich es auch in der Schule gehabt habe, nicht unbedingt schon queere Menschen kennengelernt hat in dem jungen Alter, weil man im Zweifel als Hauptbezugsgruppe seine Mitschülerinnen und Mitschüler hat und da vielleicht niemand dabei ist, der queer ist oder noch niemand offen queer ist. Und das einfach den Leuten die Möglichkeit oder den Kids die Möglichkeit geben soll, ganz offen Fragen zu stellen. Oder die, genau, einfach, dass man alles fragen kann sozusagen. Und es ist so, dass wir dann auf Einladung von Schulen oder Jugendgruppen und so weiter dann immer hingegangen sind und meistens so Stunde oder anderthalb mit den Leuten gesprochen haben. Da ist es jetzt so, dass alle Leute, die bei Schlau mitmachen oder zumindest die Leute, die Workshop-Arbeit machen, zumindest in meiner Gruppe, wirklich auch queer sind, weil man direkt mit queeren Menschen sprechen soll in diesen Workshops. Und das ist halt ein Anspruch, weil man verhindern will, dass man wieder über Menschen spricht und nicht die Menschen ihre eigenen Erfahrungen wiedergeben können. Und zentraler Teil dieser Schlau-Workshops ist auch, dass man seine Coming-out-Geschichte erzählt. Deswegen ist diese Sache vom Anfang mit dem Känguru, auch mittlerweile könnte ich das im Schlaf sagen, weil ich das, glaube ich, schon 40 Schulklassen erzählt habe. Und man hat dann, wenn man bei Schlau anfängt, hospitiert man erstmal und guckt sich die Workshops ein bisschen an und hat dann ein Schulungen, so Aufbauseminare hieß das bei mir damals, wo man seine eigene Coming-out-Geschichte auch so aufarbeitet, dass man die schön knackig kurz erzählen kann. Und das Tolle bei den Workshops ist, gibt zwei Punkte. Einen persönlichen Punkt. Ich, der sich in der Schulzeit nicht getraut hat, weil er Angst hatte vor Diskriminierung oder vor Verlust von seinen Freunden, sich dann ehrenamtlich regelmäßig in Schulen zu outen, war eine große Katharsis für mich, dass ich an den Punkt gekommen bin, das zu machen. Und auf der anderen Seite ist es total schön, weil natürlich gibt es auch Lehrerinnen und Lehrer, die für die Kids halt als mögliche Personen, die Fragen beantworten können, in Frage kommen. Aber es ist immer eine Person, die in einer Bewertungsrolle für dich steht. Und deswegen hat man natürlich, wenn man jetzt selber vielleicht merkt, dass man queer ist und Sorge hat, dass man dafür diskriminiert oder geächtet wird und das dann einem Lehrer erzählen möchte, weil man irgendwie Input braucht, ja natürlich auch die Sorge, dass sich die Beziehung zum Lehrer verändert. Dass die Lehrerin, der Lehrer das irgendwie nicht cool findet und man dann auch da geächtet wird, dass das rauskommt und so weiter. Und deswegen waren diese Workshops immer schön, weil ich doch teilweise miterlebt habe, wie bei manchen Kids halt eine Erleichterung stattgefunden hat, weil die sich auch halt in uns wiedergesehen haben, weil wir waren auch eine relativ junge Gruppe immer, also meistens so Anfang 20 bis Mitte 20-Jährige, also quasi eine Stufe weiter als die Schülerinnen und Schüler. Und die gesagt haben, wow, da gibt es ja wen, der vielleicht jetzt auch beruflich was macht, was ich auch machen will und der ist auch queer oder die ist auch queer und die haben es auch geschafft. So, das war immer total cool. Und es war auch total anregend, immer zu hören, was es für Fragen gibt. Ich hatte sehr viele schöne Erfahrungen bei Schlau, also dass es wirklich auch, ich den Eindruck hatte, dass ich den Schülerinnen und Schülern Berührungsängste mit dem Thema nehmen konnte oder dass ich auch den Eindruck hatte, dass die aus dem Workshop rausgegangen sind und gedacht haben, ah cool, jetzt weiß ich ein bisschen besser, wie ich mit einer queeren Person umgehen kann oder so, wo wir eben drüber gesprochen haben, bei Ally und Friends quasi, wie kann ich da in Dialog treten. Es gab natürlich auch nicht so schöne Erfahrungen, also einfach, wenn man pubertierenden Kids die Möglichkeit gibt, alles zu fragen, dann nehmen die auch kein Blatt vor den Mund. Ich hatte mehrere Workshops, wo das sehr explizit geworden ist. Das ist aber auch tatsächlich Teil unserer Workshops, dass, wie gesagt, alles gefragt werden kann. Wie man dann antwortet, ist unsere Sache. Bei vor allem jetzt so sexuellen oder sexualisierten Fragen sind wir natürlich sehr vorsichtig. Es gibt auch ein Schutzkonzept von Schlau, weil Schlau als Netzwerk auch schon früh Sexualisierung vorgeworfen wurde und dass wir quasi Kinder bekehren wollen zu Queerness und so. Das geht nicht.
Danke für diesen Zusatz.
Nur kurz als Side-Kommentar. Genauso wie es bei mir nicht ging, das zu verstecken, ne, muss ich jetzt nicht ausführen. Das war immer so ein bisschen ein Thema, dass man das auch manchmal unangenehme Situationen ergeben hat, die man aber durch die Schulung, die man gemacht hat, gut bewältigen konnte. Und man kann auch viele Sachen dann trotzdem als queere Person auch allgemein beantworten. Ich hatte aber auch schon Gruppen, wo man wirklich gemerkt hat, dass aktiv Homophobie da vorherrscht. Ich hatte schon mal das Erlebnis, dass ich über meine Coming-out-Geschichte erzählt habe und einer von den Schülern reingerufen hatte an dem Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich mich bei meiner Mutter geoutet hätte, wäre ich dein Vater, hätte ich dich erschossen. Mhm. Und das ist halt auch da nochmal unsichtbare Homophobie, wenn man keinen Kontaktpunkt damit hat, merkt man das vielleicht einfach nicht. Und das vor allem vor einer Klasse zu sagen, das war eine krasse Erfahrung für mich, weil ich einfach das erstmal einsortieren musste, weil natürlich, man will in dem Moment das nicht an sich ranlassen, man möchte das richtig stellen, man möchte sagen, dass das selbstverständlich eine Position ist, die absolut verwerflich ist.
Darf ich fragen, wie du konkret damit umgegangen bist und auch wie haben die anderen reagiert?
Wir machen die Workshops auch nie alleine, genau aus diesem Grund. Und ich hatte das große Glück, dass mein Teamleiter damals, der Kalle, der das schon seit vielen Jahren gemacht hat, dabei war. Und der hat total besonnen reagiert und hat den, bevor überhaupt eine Situation ausbrechen konnte, hat der gefragt, was meinst du damit? Und dann kam erstmal Stille. Weil die Person dann halt reflektiert hat, was sie gerade gesagt hat und dass das so eine aktive Gewaltandrohung war oder ne, also nicht Morddrohung, ne, aber ihr wisst, wie ich meine. Und wir konnten das dann in dem Workshop zum Glück total auseinander pflücken und richtig einordnen, weil wir dann quasi das große Thema aufgemacht haben. Möchtest du in einer Gesellschaft leben, wo Menschen aufgrund von einer Sache, für die sie nichts können und die einfach ein Teil von ihnen sind, Gewalt angedroht bekommen? Ist das was, wo du leben möchtest? Also jetzt ganz unabhängig von, das muss ja gar nicht sich auf Queerness beziehen, das kann ja irgendwas sein. Wir haben das dann, glaube ich, abstrahiert, macht man manchmal in den Workshops mit Augenfarbe oder mit, also es gibt in den Workshops als Einstiegsmethoden ganz häufig so eine Methode, die heißt Ja-Nein, da kommt an die eine Seite vom häufig Klassenzimmer ein Ja und auf die andere Seite ein Nein und dann wird so eine Liste mit Fragen vorgelesen und die Leute müssen sich ein bisschen positionieren. Bist du heute Morgen gut aufgestanden? Trägst du heute was Blaues? Sind dann so Einstiegsfragen. Hattest du schon mal Angst, in der Öffentlichkeit jemanden zu küssen? Gab es auch schon mal als Frage oder so. Und das ist ganz gut, um die Awareness zu schaffen, dass wir automatisch dadurch, dass wir eine pluralistische Gesellschaft haben, in verschiedenen Kategorien existieren und deswegen halt es einfach Unterschiede zwischen uns gibt. Und es gibt Unterschiede, wonach Menschen diskriminiert werden und es gibt Unterschiede, wonach Menschen nicht diskriminiert werden in den besten Fällen oder in vielen Fällen. Und dann haben wir auch auf diese Methode zurückgegriffen und haben gesagt, was wäre denn jetzt, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo, wenn du nicht gut geschlafen hast, du diskriminiert wirst. Das hört sich erstmal total abstrakt und blöd an, aber das bricht so ein bisschen auf dieses, das Othering oder das Fremdmachen von Menschen oder die Diskriminierung von Menschen, dass ich das theoretisch auf alles beziehen könnte, weil es alles menschengemacht ist. Queerphobie, Homophobie, Transphobie ist ja auch was sich jemand mal ausgedacht hat, nicht in so einem aktiven Prozess vielleicht, aber um gewisse Menschen zu unterdrücken. So, natürlich gibt es da auch viel, was aus so einem natürlichen Reflex kommt, von wegen, das ist anders, das will ich nicht. Was der Bauer nicht kennt, das will er nicht, so, ne? Aber das ist halt häufig dann bei den Workshops halt eine Möglichkeit, wenn so Diskriminierungserfahrungen in den Workshops auftreten, dass man das abstrahiert und drauf eingeht und mit den Kids versucht, auf eine andere Ebene zu kommen und zu sagen, in was für einer Gesellschaft möchtest du leben? Möchtest du in einer Gesellschaft leben, in der es Diskriminierung gibt oder nicht? So. Und da gab es auch noch natürlich andere Erfahrungen und so. Und ich glaube, meine Arbeit bei Schlau hat mich auch mittlerweile zu so einem Punkt gebracht, dass ich so gut damit umgehen kann, weil ich schon so viel in einem Schutzraum, auch für mich, so Workshops sind natürlich trotzdem auch irgendwo ein Schutzraum für mich, weil ich mich darauf vorbereite, andere Leute an meiner Seite habe, die auch queer sind, die auch die Workshops mitmachen, mittlerweile heute an so einem Punkt bin, dass ich so gut darüber sprechen kann. Hätte ich die Arbeit bei Schlau vielleicht nicht gemacht, würde ich jetzt nicht hier sitzen und diesen Podcast mit euch aufnehmen, aber ich weiß halt schon, dass mir Leute schon solche Sachen gesagt haben und ich damit einen Umgang gefunden habe. So. Und das ist, glaube ich, was viele queere Menschen auch erleben. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, auch da wieder. Mir fällt Reden sehr schwer. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist im Podcast. die Workshop-Arbeit bei Schlau finde ich total wichtig. Und schön, dass es das gibt, einfach weil in meiner Jugend es das nicht gab und mir das aber als Jugendlicher total viel gebracht hätte. Und ich glaube auch, dass das grundsätzlich was total Wichtiges ist, dass man in einer gesellschaftlichen Früherziehung so Sensibilisierung für Diskriminierung in jeglicher Form schon mal macht und einfach auch jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht halt auch nicht mit Lehrkräften, damit es kein Bewertungsrahmen ist. Das hat mir immer total gut gefallen. Ich habe lebenslange Freunde bei Schlau gefunden, das ist auch total schön. Ich hatte eine total gute Zeit da und das ist einfach ja, was mich, glaube ich, den Rest meines Lebens begleiten wird, meine Arbeit, die ich da gemacht habe.
Super schön, total spannend. Und vielleicht dann noch eine ganz kleine Frage zu, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das jetzt Eltern hören, Lehrerinnen, Lehrer, kann man einfach auf Schlau zugehen? Muss das über die Schulen kommen oder kann auch vielleicht, wenn man jetzt als Elternteil sagt, boah, ich glaube, in der Klasse meines Sohnes oder meiner Tochter wird das wirklich mal gut tun, wenn da ein bisschen Aufklärungsarbeit stattfindet, kann man dann auch so einen Wink geben und sagen, hier kontaktiert ihr doch vielleicht mal diese Schule oder sollte das über die Schule laufen? Wie ist da der Weg?
Ja, total gut. Wir haben das ausschließlich gemacht, wenn wir von der Schule eingeladen worden sind und auch nur in einem sehr offiziellen Rahmen. Man muss sich halt wirklich vorstellen, dass Schlau auch mit viel Gegenwind schon kämpfen muss in der Vergangenheit, einfach weil es ein queeres Projekt ist, ne? Und deswegen ist uns das auch immer total wichtig gewesen, dass wir über den offiziellen Weg eingeladen sind. Es gab Schulen, die haben jedes Jahr vor den Sommerferien einen Projekttag gemacht und dann haben wir 4 8. Klassen nacheinander gemacht. Danach kannst du erstmal 24 Stunden Redepause machen, selbst ich. Und das heißt, der offizielle Weg über die Schule ist immer am besten. Ich weiß selber, dass Schülerinnen und Schüler meistens schon ein total vollgepacktes Curriculum haben und dann selbst eine Doppelstunde für sowas zu opfern, immer nicht so ganz auf fruchtbaren Boden fällt bei den Schulen. Ich finde es total wichtig. Der offizielle Weg wäre aber, dass das über die Schule läuft. Also wenn jetzt Eltern oder vielleicht Kids, Schülerinnen und Schüler, das mitbekommen, dann am besten mit der Klassenleitung sprechen oder mit Schulsozialarbeitern, das gibt es ja auch häufig, die dann sowas organisieren können in Form von Workshops. Das wird nicht im ungezwungenen Rahmen gemacht. Also wir haben das immer offiziell gemacht. Je nach Klasse waren auch teilweise die Lehrkräfte dabei. Das ist aber eigentlich nicht Usus und sollte auch nicht so sein, damit es halt so ein freiter Raum ist sozusagen. Das Schönste ist immer, wenn wir zwischen zwei Klassen im Lehrerzimmer gesessen haben und dann Lehrkräfte zu uns gekommen sind und gesagt haben, Sie sind die Gruppe von Schlau, ne? Ja. Darf ich Sie was fragen? Wie ist das mit dem Kinderkriegen? Das habe ich mich schon immer gefragt, aber ich habe da noch nie, ja, ich kenne einfach keine, wie heißt das, queere Menschen? Können Sie mir was dazu sagen? Also auch da würde ich manchmal denken, für so ein Kollegium wäre das vielleicht auch nicht schlecht so. Aber es ist halt einfach ein Jugendarbeitsprojekt. Genau, es gab auch Situationen, wo wir eine Stunde Auto gefahren sind zu einer Schule und dann der Workshop kurz vorher abgebrochen wurde, weil es am Abend vorher sehr viel Revolte aus dem Elternkreis der Klasse gab und die gesagt haben, dass sie das nicht möchten, weil es Frühsexualisierung war und wir dann wieder gefahren sind. Das gibt es leider auch. Und natürlich ist das immer im Ermessen der Schule, ob das geht, ob das mit dem Werteprofil der Schule übereinstimmt und so. Ich fände es schön, wenn es so wäre. Genau. Ja, offizieller Weg über die Schule. Man kann einfach mal Schlau NRW oder Schlau und den Namen seiner Stadt googeln, wo man wohnt. In Köln gibt es auch eine Schlau-Gruppe. Ich bin, wie gesagt, bei der in Aachen gewesen. Genau, und das ist auf jeden Fall möglich. Die reisen auch. Also ich war auch schon in der Eifel mit Schlau mal.
An ganz abgelegene Orte.
Richtig, genau.
Ja. Super spannend, danke dir.
Kommen wir jetzt zu unseren Fragen, Alissa. Wir haben, wenn du, ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast, aber wir haben immer Entweder-Oder-Fragen, die bei uns Gans oder Biber heißen, aus Gründen. Und das heißt, ich bitte dich dann immer das, was dir näher liegt, das einfach zu benennen. Laborarbeit oder Datenauswertung?
Laborarbeit.
Wissen oder Können?
Okay.
Laptop oder Notizbuch?
Laptop.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Oh. Letztes Jahr PhD und so, ne? Achtsamkeit.
Öffentlicher Nahverkehr oder Auto?
Auto.
Laborkittel oder Statement-Shirt?
Oh, Entschuldigung, das war eine sehr große Reaktion. Ich habe einen gebartigten Laborkittel, deswegen Laborkittel.
Yeah. Mhm. Teamfrühstück oder Feierabendmarkt?
Teamfrühstück.
Lächeln oder Augenrollen, wenn jemand sagt, aha, hab ich mir doch gleich gedacht, dass du schwul bist.
Ach, Lächeln und Augenrollen. Also, da gibt es eine simultane Geschichte.
Erfolg oder Glück?
Glück. Glück.
Snooze oder Aufstehen?
Lifehack? Darf ich mehr als eine Sache sagen?
Auf jeden Fall. Mach ruhig.
Okay. Ich hatte ein großes Snooze-Problem sehr lange und so, dass ich den Wecker eine Stunde, bevor ich aufstehen musste, stellen musste, weil ich sonst einfach nicht aus dem Bett gekommen bin. Jetzt habe ich einen Digitalwecker, der am anderen Ende meines Zimmers steht. Das heißt, ich muss physisch aufstehen, um den auszumachen und seitdem schlafe ich eine Stunde länger. Also aufstehen anstatt snoosen.
Sehr gut. Schnitzeltag oder Veggie Day?
Veggie Day.
Dienstreise oder Videokonferenz?
Dienstreise.
Inneres oder äußeres Coming Out?
Äußeres Coming Out.
Teilen oder haben?
Teilen.
Aachen oder Köln?
Köln.
Ordnungsliebe oder kreatives Chaos?
Ordnungsliebe.
Labor oder Schreibtisch?
Labor.
Online-Kauf oder Ladenbesuch?
Online-Kauf.
Indoor oder Outdoor?
Als jemand mit Sonnenallergie? Leider Indoor.
Frühschicht oder Spätschicht?
Spätschicht.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Filmabend auf der Couch oder wilde Partynacht?
Ich bin jetzt seit einem halben Jahr in Köln, deswegen wilde Partynacht.
Anruf oder E-Mail?
Anruf.
Reden oder Schweigen?
Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat. Absolut schweigsamer Typ hier. Nee, reden auf jeden Fall.
Deko oder Funktionalität?
Funktionalität.
Social Media oder Tageszeitung.
Social Media.
CSD in Köln oder Kölner Alarv.
Oh. Oh Gott. Ich hoffe, das hören keine Leute aus Köln. Ich glaube, CSD lieber.
Lieber Paper schreiben oder Vortrag halten?
Vortrag halten.
Den Podcast, den du uns allen empfehlen möchtest?
Da muss ich gleich, vielleicht können wir das irgendwie nachliefern. Ich habe den Namen nicht drin. Ich habe letztens einen ganz tollen deutschen Podcast zum Thema AIDS-Krise in Deutschland gehört. Jetzt, weil wir gerade beim Thema Queerness sind, der die AIDS-Krise an Personen in München, Zeitzeugen in München darstellt. Ich gucke gleich noch mal im Handy nach, was es ist. Irgendwas mit, nee, ich komme nicht drauf. Das wäre ein informativer Podcast.
Könnte es München Under Pressure, I Will Survive
ja,
sein?
100%. Ja,
ich habe Google hier. Wow, perfekt,
Alissa. Danke, Alissa. München Under Pressure, genau, das ist er. Der ist total toll. Das ist so ein informativer Podcast. Laber-Podcast zum Scheitern verurteilt von Laura Larsson und Simon Dömer.
Last but not least, okay, habe ich mich auch bei einem meiner Lieblingspodcasts mit einer Frage bedient. Was lernst du gerade, was du noch nicht gut kannst?
Uiuiuiui. Ich mache gerade die Transition hier im Forschungszentrum durch, dass ich aus dem Labor rausgehen muss. Und man hat jetzt, glaube ich, bei den Entweder-Oder-Fragen schon gehört, dass ich eine Labormaus bin durch und durch und nicht so eine Schreibtischmaus. Das heißt, ich lerne, wie ich meinen Arbeitstag gut strukturieren kann am Schreibtisch, weil ich sonst immer den Luxus hatte, dann kurz, wenn ich keine Lust auf den Bildschirm hatte, ins Labor zu gehen. Das ist was, was ich privat, also nicht privat, beruflich lerne. Was ich gerade privat lerne, ist ein bisschen mehr Nein zu sagen, weil ich doch auch ein Mensch bin, der viel ja, und ich komme mit und hier und da und los und das machen wir, bin. Und auch gerade vielleicht, weil es jetzt in die letzte Richtung vom PhD geht und das eine bisschen intensivere Zeit wird, ich da meinen Frieden beschützen muss manchmal.
Ich bin so froh, dass du das Nein sagen nicht bei dieser Podcast-Anfrage geübt hast.
Nein, keine Sorge.
Danke dir.
Bitte.
Bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch irgendetwas, was wir vergessen haben, etwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Genau, ich hatte eben, das ist mir gerade noch eingefallen, bei Identifikationssymbolen noch den rosa Winkel genannt, wo ich gesagt habe, da komme ich später nochmal drauf zurück. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Genau, auch da hat einen historischen Bezug und auch gar keinen schönen Bezug, aber wurde auch ein bisschen reclaimed. Der rosa Winkel wurde im Dritten Reich benutzt, um Häftlinge in Konzentrationslagern zu markieren, die queer sind. Das waren in der Hauptsache schwule und bisexuelle Männer, die genauso vernichtet werden sollten wie hauptsächlich jüdische Menschen oder andere Menschen, die vom Holocaust betroffen sind. Und der rosa Winkel ist ähnlich wie der Judenstern, in Anführungszeichen. Davidstern ist ja quasi das Selbstsymbol der Judenstern, quasi deswegen ein Symbol der Unterdrückung gewesen und ist es auch bis heute. Interessanterweise, queere Frauen wurden nicht mit dem rosa Winkel markiert, sondern mit einem schwarzen Winkel, der für Geisteskrankheit stehen sollte. Auch da wieder Unterdrückungsmechanismus, die Sexualität von Frauen wurde da quasi auch nicht als reell, aber anderswertig wahrgenommen, sondern als krankhaft. Auch das Food for Thought, aber ist ein anderes Thema. Und dieser rosa Winkel wurde ganz viel als Widerstandssymbol, vor allem auch während der AIDS-Krise benutzt. Und es ist bis heute auch noch ein Symbol. Das ist einfach ein pinkfarbenes Dreieck, was nach unten zeigt gleichzeitig. Und ist deswegen auch ein Identifikationssymbol. Gibt es auch in ganz vielen verschiedenen stilisierten Ausführungen. Ich habe so einen, wo quasi innen drin noch so eine kleine Regenbogenflagge ist und so. Das nur noch als Erläuterung. Vor allem, weil man auch sagt, ne, hier in Deutschland ist doch alles so gut und so, aber wir haben auch in unserer Geschichte eine Zerstörung von queeren Menschen, eine systematische Zerstörung von queeren Menschen hinter uns. Das war natürlich im Vergleich zu den anderen Opfern des Holocaust eine viel kleinere Menge, logischerweise, aber auch das total wichtig und relevant und da sollte man sich auch mit der Geschichte seines Landes auseinandersetzen, vor allem wenn gesagt wird, wir können ja die Deutschlandflagge aufhängen statt die Regenbogenflagge. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das nur noch als ergänzende Information zu Identifikationssymbolen. Das ist jetzt ein bisschen sehr ernste Note am Ende, aber war mir noch wichtig, dass ich das noch erläutere, weil ich es am Anfang gesagt habe.
Ja, total wichtig, dass du diesen Kreis an der Stelle geschlossen hast. Danke dafür.
Und ich wiederhole mich, aber ich habe schon wieder was gelernt. Ich danke dir wirklich von Herzen, Christian, dass du da warst. Es war ganz, ganz, ganz wunderbar. Sehr persönliche Einblicke. Danke, dass du so offen warst, dass es so ein ehrliches und auch entspanntes Gespräch war. Wirklich vielen, vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Ich habe es als total angenehme Atmosphäre wahrgenommen. Ich bin jetzt, wie schon mehrfach betont, kein Mensch, der auf den Mund gefallen ist. Das heißt, sowas macht mir auch Spaß, in so einen Dialog zu treten. Ich hoffe, ich habe euch nicht, ich bin manchmal ein bisschen nicht so geradlinig in meinen Antworten gewesen und habe ein bisschen noch links und rechts was mitgenommen. Ich hoffe auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten trotzdem gut folgen. Genau, deswegen vielen Dank, dass ihr auch so im Thema den Raum gegeben habt im Podcast. Total schön. Vielen, vielen Dank.
Dann bleibt uns zum Abschluss nur noch auch allen zu danken, die den Podcast hören. Wir hoffen sehr, dass Ihnen die Folge gefallen hat und dass Sie auch für sich etwas mitnehmen konnten. Wir freuen uns sehr, wenn der Podcast weiterempfohlen wird und auch wenn Sie uns Ihr Feedback dalassen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssi.